Der Apfelgarten der Göttin Holda, nacherzählt von Alexander A. Gronau. Im Garten der betörenden, huldvollen weißen Göttin Holda gediehen die Apfelbäume nicht mehr. Dies ist stets ein Zeichen, dass ihr mehr Menschen zur Hand gehen müssen, denn deren Fruchtbarkeit ist gleichbedeutend mit der Fruchtbarkeit der Erde. Sie wusste um eine alte Frau bei den Menschen, deren Apfelbäume im Frühling immer in herrlicher Blüte standen, und wenn der Herbst kam, senkten sich die Äste voll reifer Äpfel. Da rief die Huldvolle den Blick in den kahl gewordenen Zweigen der duftenden Apfelbäume nach ihrem Liebsten, dem immer jungen, strahlend schönen, grüngewandten Freier, der unter den Menschen viele Unwissenden den Junker Tod nennen. Seine Gestalt löste sich mit langem Haar aus dem Gezweig. Sie liebkosten einander, ehe sie ihm ins Ohr glimmend warm hauchte: »Reite mir auf die Erdoberfläche und hole mir die gute Alte in meinen Lebensgarten. Sie hat lange auf der Erde gelebt und es wird Zeit, dass sie zu uns zurückkehrt. Denn ich benötige beim Hegen meiner Apfelbäume Hilfe. Ihre Lebenskraft darf nicht versiegen.« Und so ritt der alles begrünende Freier auf die Erde, mischte sich in blattgrünem Gewand und mit tief ins strahlend schöne Gesicht gezogener Kapuze unter die Menschen, die ihn nur mehr als den Junker Tod ansahen. Er wählte sich die abseitigen Waldwege, kreuzte nur manchen Bauernkarren und kaum einem fiel sein mild strahlendes Angesicht auf. Endlich ging er am hellsten Tag durch das nämliche Dorf. Manch einer sah ihn dort und drückte sich vor dem Fremden mit der verhüllten Gestalt stockenden Atems in die Hauswinkel. Er aber klopfte unbeeindruckt bei der Alten und harrte darauf, dass sie ihn hereinbat. Schließlich öffnete sich ihm eine mit Sorgfalt geführte Stube, die ein behagliches Kaminfeuer wärmte. Er sprach sehr sanft zu ihr: »Du hast nun so lange auf der Erde gelebt, und meine Liebste, unsere schöne Göttin Holda, will dich bei sich haben, denn in deren Garten gedeihen die Äpfelbäume nicht mehr. Deshalb, und weil sie sich nach dir sehnt, soll ich dich abholen, dass du den Lebensgarten mit ihr pflegst.« Nun wollte die alte Frau aber die Erde nicht verlassen, denn sie kannte die Reden des Pfarrers und fürchtete sich daher sehr vor dem Tod. Sie hatte so große Angst vor dem Sterben, dass sie beinahe jede Nacht darum Albträume hatte. Und sie liebte es, den halben Tag Karten zu spielen. Daher sprach sie zum grünen Junker, dem Liebsten der weißen Göttin: »So habe ich an dich noch eine Bitte. Lass uns einmal zusammen Karten spielen. Weißt du, ich habe am Kartenspiel immer eine solche Freude gehabt. Und wir machen es so: gewinne ich, dann musst du mich hier lassen. Gewinnst aber du, so darfst du mich mitnehmen.« Der vor ihr stehende grüne Junker Tod war einverstanden und schlug seine Gugel zurück, und sein strahlend schönes Gesicht der alten Frau sichtbar wurde, die darüber fast den Verstand verlor. Indem er sich an den Tisch der Alten setzte, dachte er bei sich, dass er die ältliche Frau im Kartenspiel leichtlich besiegen könnte. Er war doch weise, so weise, dass er dem Tod das Leben wiederzugeben verstand in jedem Frühjahr. Er wusste aber nicht, dass das Haus der Alten an einer Heerstraße lag und die Alte immer mit den Landsknechten Karten gespielt hatte. So kannte sie alle erdenklichen Kniffe. Die Alte mischte die Karten also, und ihre Angst vor dem Tod hatte sie wieder ganz blind gemacht gegen die Schönheit ihres Gegenübers aus dem Apfelbaumgarten der weißen Göttin. Und als sie gewann, da runzelte der grüne Junker die Stirn. »Lass uns noch einmal spielen«, sprach er, da er stets bestrebt war, hinter die Dinge zu kommen. Und dieses Mal mischte er die Karten, und die Frau sah etwas in seinen Augen, das wie goldenes Feuer war, so ähnlich wie die Farben der schönsten Äpfel in der Sommersonne. Doch sie ließ sich nicht lange von diesem betörenden Eindruck ablenken und gewann erneut. Die alte Frau sah, dass der junge Junker Tod seine Stirn, die so gleißend und so schön geformt war als die prächtigste Schale, in Falten legte und meinte: »Jetzt lasst uns noch einmal, zum dritten Mal spielen.« Die Alte erwiderte mit all der Verschlagenheit ihrer vielen Lebensjahre listig: »Gut, aber mehr als drei Spiele werden nicht gespielt. Das ist immer der Brauch. Die drei ist der guten Göttin Holda gewidmet. Über die Zahl drei gehen wir nicht hinaus.« Die Worte waren mit List gewählt, und obgleich er es durchschaute, musste der vermeintliche Junker diese Rede als der Geliebte der weißen Göttin zustimmen. Also spielten sie das dritte Spiel. Und wiederum gewann die Alte. Mit einem kaum unterdrückten Triumph in der Stimme lachte sie beinahe auf. »Geh nur allein ins Hollenreich. Was gehen mich die Apfelbäume deiner Liebsten an? Mir gefällt es in meinem eigenen Garten vor meinem Haus, und hier will ich bleiben.« Der Grüngewandte, den sie als den Junker tot ansah, nickte betrübt, stand schweigend vom Küchentisch auf und zog sich die Kapuze still über das ebenmäßige, wie Elfenbein beschaffene Gesicht. Traurig bestieg er sein herrlich geschmücktes Pferd und ritt einen weiten Weg durch viele Felder, Äcker und Wälder, ehe er in den Garten seiner schönen, huldvollen Holda kam. Sie lag unter dem Apfelbaumzweigen, die immer weniger pralle Äpfel trugen, und betrachtete diese besorgt. Als sie seine herankommenden Schritte vernahm, da hatte sie es sogleich gewahrt, dass er alleine war. Bestürzt wandte sie sich zu ihm zu. »So lange habe ich dich vermisst. Alle Liebe wollte ich mit dir teilen. Doch warum kommst du allein? Du bist weise und in meine Geheimnisse eingeweiht. Du weißt, dass wir Götter ab und an die Hilfe der Menschen bedürfen. Mein Apfelgarten droht bald zu verblühen. Bis du mir die alte gebracht hast, darfst du mein Lager nicht mehr mit mir teilen.« Der grüne Freier nickte tief und zog sich ins Gezweig der Bäume zurück. Nun kamen die 12 heiligen Rauhnächte, und Freier wusste, dass bei den Menschen in diesen Nächten jedem die Türe geöffnet werden musste, und sei es auch der größte Feind oder der Junkertod. Denn Frieden hatte unter ihnen in dieser Zeit zu Ehren der Götter zu herrschen, und viele hielten sich noch daran. So setzte er sich auf sein Pferd und ritt in einem wilden Ritt durch Äcker, Felder und Wälder wieder zur Alten und pochte an deren Tür. Als sie ihm öffnete, sah sie ihn harsch und unfreundlich an. Aber was wollte sie machen? Es waren die 12 heiligen Rauhnächte, und da musste jedem die Tür des eigenen Hauses geöffnet werden. Der Junker, von dem kaum einer wusste, dass er in der Menschenwelt nur missverständlich der Tod war und doch jedem das Leben versprach, sagte zu ihr, da sein Gesicht verdeckt war vom grünen Wurf der Gugel, doch seine Augen beinahe glühend waren wie das lichteste Feuer. In den 12 Rauhnächten, da wir Götter die Welt fürs neue Jahresrad bestellen, hat jeder einen Wunsch frei. Und nun höre diesen meinen Wunsch. Setze dich hinter mich auf mein Pferd, reite mit mir zu der Gartenpforte meiner liebsten Göttin und schaue hinein in ihr lichtes Reich, darin die Lebenswege gesponnen werden. Und ich verspreche dir, wenn du nicht aus freien Stücken dort bleiben willst, so werde ich dich wieder sicher zu deinem Haus zurückbringen. Die Alte sah lange misstrauisch in sein ernstes Gesicht und staunte insgeheim über die Schönheit seiner Lippen und wie gewandt er sie beim Sprechen bewegte. Sie wollte darüber gar nicht nachdenken, doch es ging ihr nicht mehr aus dem Sinn. Endlich entgegnete sie ihm: »Gut, ich kann dir diesen Wunsch nicht abschlagen, aber du musst es mir sofort bei unserer weißen Göttin schwören. Und du weißt, ein Schwur, ein Eid in den 12 Rauhnächten ist 12-fach wert.« Der grüne Junker Tod schwor es ihr, und sie starrte ganz verzückt auf seine erdbeerroten Lippen, die vom Leben selbst geküsst schienen. Und ehe sie auch nur einen Schritt in Hausrichtung Tür getan hatte, fand sie sich schon auf dem Rücken des stattlichen Pferdes des Junkers. Sie sah beeindruckt, dass dies Pferd größer war als die stattlichsten Pferde der Menschen. Es konnte sie kaum mehr verwundern, wie behende der Ritt auf dem göttlichen Ross wurde. Und ihr altes Herz schlug ihr so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. An der Pforte des Apfelbaumgartens, die aus 2 prächtig gewachsenen Holundersträuchern bestand, öffnete ihr der junge Gott Freier, den sie nur als grünen Junker Tod kennen wollte, das Tor einen Spalt weit und raunte ihr mit seiner schönen Stimme zu: »Schau nur einmal hinein!« Die Alte zögerte. Doch wusste sie sich an ihren Schwur gebunden, diesen zu brechen würde ihr Seelenheil zerstören. So schaute sie endlich mit halbgewandtem Körper durchs Tor, und da sah sie die berauschend schöne Gestalt der huldvollen weißen Göttin. Sie umtanzte lichte Säulen, die nichts anderes als die prächtigen Stämme der Apfelbäume waren. Umflort wurde es von ihrem eigenen reich gelockten Haar, das aus dem lichten Nebel im Gezweig zu kommen schien. Die Sterne schimmerten zwischen dem Blattwerk und schienen auf ihre elfenbeinweiße Stirn, wo sie wie eine kristallene Krönung anmuteten. Bei all ihren grazilen Bewegungen war sie von lauter schönen jungen Mädchen umgeben. Aber all die Apfelbäume sahen mit kahl herabhängendem Gezweig kläglich aus und verwunderten im lichten Anblick der göttlichen Ebene. Nicht ohne Ungeduld hörte sie die samtige Stimme des grünen Junkers dicht an ihrer Seite. Und auch sein Hauch, der sie streifte, wirkte belebend auf sie. »Wie gefällt dir der Garten? Wie gefällt dir meine göttliche Liebste?« Sie sprach mit einer Stimme, in der wieder Zärtlichkeit lag, und sie darum kaum selbst wiedererkannte. »Ja, sie gefällt mir, aber siehst du, sie ist umgeben von lauter jungen Frauen und schaut doch mal an, wie alt und runzelig ich bin.« Freya kam nicht umhin, ihr lächelnd über die runzligen Wangen zu streicheln und spürte dabei, wie sie verstohlen ihr Gesicht in seine Hand lehnte. Die Worte des Grüngewandeten traf sie tief. »Ja, Frau, weißt du denn nicht, wenn dich meine Liebste an deiner Stirn berührt, dann wirst du selbst wieder jung und schön.« Es durchbebte die alte Frau, ein Zittern lief ihr durch alle schwachen Knochen. »Ja«, zürnte sie, »weshalb sagtest du mir das nicht gleich und lässt mich erst dreimal mit dir Karten spielen?« und schickte sich an, auf ihren dürren Beinen durch das Tor zu laufen. Es war ihr beschwerlich, sie drohte altersschwach zu stürzen. Die Huldvolle hörte nur die unsicher humpelnden Tritte am Eingang ihres Gartens und eilte ihr augenblicklich zu. Noch ehe die Göttin Holde einmal mit ihren langen Wimpern gezwinkert hatte, berührte sie die alte Frau schon sacht zärtlich an der Stirne und die Alte fand sich augenblicklich in ihrem Mädchenkörper wieder, so jung und gesund. Sorglos schön war es wieder, aus klaren Augen sehen zu können und gewandt sich über die Erde zu bewegen. Bald machten sich alle hellachend an die Pflege der Apfelbäume. Der Lebensgarten, der Holde gedieh wieder, und der grüne Freier lag begehrt an der Seite seiner Göttin. Sie schnitten sich einen goldhäutigen Apfel auf und betrachteten sich sein Kerngehäuse, welches jedem Wissenden das der Natur inneliegende fünfblättrige Lebenszeichen offenbart. Es vertreibt alles Schlechte, vermag Übles zu bannen und verrät das Urprinzip alles Weiblichen, der Göttinnenkraft, die die Huldvolle mit ihrem Liebsten teilt. Nun kommt ein Kommentar von Alexander A. Gronau. Viele Leser werden einige der Hauptmotive überraschenderweise an die Geschichte vom Brandner Kaspar erinnern. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie die christlichen Kirchen immer wieder heidnische Glaubensvorstellungen übernahmen und sie mit christlichen Umdeutungen umlagerten, die demnach keine religiösen Wahrheiten transportierten, sondern diese gezielt veränderten und damit bewusst falsch waren. Ihr oberster Zweck war, europäische Weltanschauungen zu verdecken und alle Zugänge zur indigenen Götterwelt zu vertuschen. Berühmtestes Beispiel dieser Technik ist vermutlich die Geschichte um den Heiligen Gral, der in gewohnt oberflächlicher Weise durch den Klerus vom Wiedergeburtskessel der keltischen Erdgöttin zum Behältnis von Christi Blut umgedichtet wurde. So erhält Artus, was im Übrigen der überlieferte Name eines keltischen Gottes ist, selbst in allen mittelalterlichen Fassungen immer noch seine Waffen aus der keltischen Anderswelt, von beispielsweise in Seen gründenden Göttinnen. In der christlichen Fassung dieser Geschichte wird die huldvolle Göttin einfach vom männlichen Gott der Kirchen ersetzt. Der Tod nimmt gruselige, schwarzgewandte Gestalt an, er wird zum scheußlichen Gerippe. In der heidnischen Originalfassung begegnen wir ganz anderen Vorstellungen. Der Tod ist in Gestalt eines jungen, freundlichen Gottes zugleich das Leben. Er bedeutet nichts Düsteres, sondern verspricht vielmehr die Wiederbelebung, Wiedergeburt. Er ähnelt in seiner sanften Erscheinungsbild dem Fahnengott Freya, der als Liebesgott mit Freya verbunden ist, die wir unter anderem Namen für die weiße Göttin Holde halten können. Der Geliebte der Göttin nähert sich der alten Frau äußerst freundlich als Bote der weißen Göttin, die sie aus ihrem Apfelbaumhain heraus zu sich ruft. Er erscheint den Menschen erst durch das Betreten ihrer Welt als der Tod, der jedoch in spiritueller Wahrheit der freie Liebesgott des grünen Lebens, der Pflanzen und der Wälder, der edle Geliebte der Göttin ist. Das Paradies seiner Göttin liegt in Gestalt des Apfelhaines im Inneren der Erde. Dort, worin deren Lebenskräfte wirken, es ist nicht im Himmel außerhalb der Welt, sondern in deren Innerem. Ganz so wie bei den Kelten. Auch das Apfelhainmotiv erinnert an die der Erdgöttin zugehörigen heiligen Insel Avalon und ebenso an den Apfelbaumgarten der asiatischen Göttin Induna. Die huldvolle Göttin erinnert sich der altgewordenen Frau unter den Menschen. Sie will sie wieder bei sich wissen, was den Wiedergeburtsglauben der Germanen ausdrückt. Die Holde kennt sie seit ungezählten Lebensläufen und hat sie oftmals als Kinderseele wieder in die Menschenwelt gebracht. Sie soll wieder die Äpfel, die die ewige Verjüngung der Welt bewirken, zusammen mit ihr hegen, was ebenso zyklisch wiederkehrt. Die heidnische Todesvorstellung ist für den heutigen Menschen, das weiterhin monotheistischen Prägungen unterliegt, sicherlich verwirrend anders. Es fehlt ihr jede christliche Düsternis. Sie ist licht und wundersam wie Apfeltau. Die eigentliche christliche Vorstellung geht überhaupt nicht von einer Weiterexistenz der Seele unmittelbar nach dem Tod aus. Schon gar nicht ist die Rede von einem glücklichen Fortbestehen im Himmel. Laut Bibel verfällt der Verstorbene so lange zu Staub, bis der Tag des jüngsten Gerichtes anbricht und alle Toten wiederbelebt werden, aus ihren Gräbern steigen, um sodann von ihrem einen Gott mit Absolutheitsanspruch streng abgeurteilt zu werden. Erst dann kommen die Guten in das Reich Gottes und erlangen ewiges Leben. Und die Schlechten fahren in die ewige Verdammnis. Sicherlich eine Vorstellung, die selbst viele Christen gruselt. Noch mehr sollten sie sich gruseln, wenn sie sich vergegenwärtigen, dass die Idee einer unsterblichen Seele wiederum nicht monotheistisch, sondern heidnisch ist. Sie wird von allen schamanistisch orientierten Kulturen geteilt. Obgleich man bei den Monotheisten nichts mehr verhetzt und blutiger bekämpft hat als naturreligiöse Vorstellungen, hat man sich dennoch sehr viel von deren Welterfahrung angeeignet, ohne sich dies einzugestehen, weil einem sonst die eigene Religion, die doch die einzig wahre ist, einfach unaushaltbar wäre. Das Wort Seele ist germanisch. Dass darin das Wort See enthalten ist, ist kein Zufall. Die Seele meint die innere See eines Wesens. Einem jeden Lebewesen wohnt ein unsterblicher Geist inne, der nicht fest ist, sondern in einer Beschaffenheit einem See aus Wasser ähnelt, darin sich die Gefühle, Gedanken und Regungen des Bewusstseins wie windkräuselnd einzeichnen. Aus der Art der aufeinanderbezogenen Beziehung zwischen Holder und Freier scheint uns einmal mehr das unpatriarchal geprägte Geschlechterverhältnis der Germanen entgegen. Die Frau bleibt an der Seite des Mannes selbstbestimmt. Er hat gewisse heilige Aufgaben für sie zu erfüllen, woraus der christianisierte Minnedienst des Mittelalters hervorging. Doch können wir uns sicher sein, dass sie Gleiches für ihren Liebsten tut, auch wenn diese Geschichte nicht explizit darüber erzählt. Überliefert ist uns doch das gleichwertige Verhältnis zwischen Frei und Freier. Ich habe mich dazu entschlossen, den grünen Junker Tod der Überlieferung mit Freier zu übersetzen, um deutlich zu machen, dass Frei als Warnengott verwandt, wenn nicht sogar sinnidentisch mit dem keltischen Waldgott Cernunnos Herne Arm ist, der mit der Erdgöttin Rusmerta vermählt ist, was Grundlage des Maifestes ist. Der Name des Eingeborenen, also ursprünglichen Partners des Warnengöttin Holder, ist nicht eindeutig überliefert. Der Sonnengott Tyr ist im Fall dieser Geschichte auszuschließen, da das grüne Gewand des Junkers auf einen mit den Wäldern und Pflanzen verbundenen Gott hinweist. Allein in dieser Farbbedeutung verrät sich, dass der eigentliche Gefährte der Göttin in christianisierten Zeit als Tod missgedeutet wird, einzig weil es zu seinen wesenhaften Aufgaben gehört, die Menschen nach ihrem Tod ins lichte Reich der Huld zu überführen. In christlicher Zeit, mit seiner äußerst primitiven Theologie von Gut und Böse, Schwarz und Weiß, war man nicht mehr fähig, darin eine positive Kraft zu sehen. Das Leben konnte nicht mit dem Tod zu tun haben und umgekehrt. Es wurde keine Verwobenheit mehr begriffen, sondern Leben und Tod wurden zu zwei gänzlich fremden Gegensätzen und ohne jede Berührung voneinander abgespalten. Ein Fruchtbarkeitsgott konnte doch niemals in irgendeiner Weise mit dem Sterbeprozess der Menschen in Beziehung stehen, was das Grandiose des germanischen Denkens zeigt. In der gänzlich christianisierten Fassung von Brandner Kasper wird der Tod demnach auch zum gruseligen Gerippe ohne jede Lebensmacht. Diesem Bild haftet keine lichte Kraft mehr an. Des Weiteren wird die alte Frau zu einem alten Mann und die Göttin Holder wird kurzerhand vom männlichen Gott der Bibel verdrängt. Und schon haben wir einzig noch männliche Hauptfiguren. Das unausgeglichene Patriarchat der Monotheisten hat damit wieder eine heidnische Überlieferung im Geist des Freien und Lichten verkehrt und ihre Zugänge verschlossen. Vor dem Tod soll der Mensch sich eben angstvoll gruseln, das Strafgericht Gottes fürchten und nicht im germanischen Geist göttinnenhaft Apfeltau schmecken.